und man hat auch in der Stadt geschlachtet. Also lange Zeit sind Rinder im Bereich der heutigen Schwedenbrücke geschlachtet worden. Und die hat damals eben auch beinhaltet, dass man sich vegetarisch ernährt und dass man vor allem auch keinen Alkohol trinkt beispielsweise. Das war aber eine bürgerliche Bewegung. Und dann war es erstaunlicherweise der Tierschutzverein, der Wiener Tierschutzverein, der sich damals erst eigentlich gegründet hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, der das dann propagiert hat, dass man Pferde zur Schlachtung freigibt und dann auch eben das Pferdefleisch zum Verzehr freigibt.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute im Wien Museum zu Gast. Mir gegenüber steht die Sarah Pichl-Kastner. Danke für Ihre Zeit. Sie sind eine der beiden Kuratorinnen, die diese Sonderausstellung, um die es heute geht, kuratiert haben und gestaltet haben. Da steht groß vor uns auf einer Schautafel Fleisch. Warum ist Fleisch? Das ist ja so ein polarisierendes Thema. Aber was daran ist so interessant für ein Museum wie das Ihre, dass Sie eine ganze Ausstellung diesem Thema widmen?
Wir sind das Wien-Museum, quasi früher das Historische Museum der Stadt Wien, also das Stadtgeschichte-Museum von Wien. Und wir finden immer Themen besonders spannend, die in der Gegenwart Relevanz haben, so wie im Fleisch. Fleisch ist etwas, über das heute viel diskutiert wird. Und wir finden es immer halt dann wahnsinnig spannend, diese Gegenwartsthemen zu nehmen und sich zu schauen, wie ist die historische Entwicklung. Wie kam es überhaupt dazu? Was ist früher passiert, dass das heute in der Gegenwart ein Lebensmittel ist, über das so viel diskutiert wird?
Dass es heute so ein Aufreger ist quasi.
Genau. Okay. Das muss ja einen Grund haben. Das kommt ja nicht von irgendwo. Ja. Und da jemand nachzubohren quasi und zu schauen, warum, was hat sich getan in der Vergangenheit, dass es heute zu dieser Situation gekommen ist. Und das ist etwas, was viele nicht oder wo viele nicht so viel darüber wissen. Ja. Und das ist das, was diese Ausstellung halt leisten möchte, hier eine Tiefenschärfe zu geben und den Besucherinnen zu zeigen, dass vielleicht auch viele Entwicklungen, von denen sie glauben, dass sie erst kürzlich ergeben haben, vielleicht viel längere Wurzeln haben, als sie vielleicht glauben.
Das war auch mein Eindruck. Ich war ja schon vor kurzem in der Ausstellung und habe sie mir angeschaut. Das war der Grund, warum ich dachte, ich möchte gerne hierher kommen und das ein bisschen genauer verstehen, weil ich fand gerade interessant, dass man so auf die Historie geht und eigentlich sich gar nicht in die aktuelle Polemik, sage ich jetzt einmal, einmischt, ist wahrscheinlich auch nicht Aufgabe eines Museums oder einer Ausstellung. Und ich fand spannend, mir sind viele Themen untergekommen in der ganzen Ausstellung, wo man sich heute wahrscheinlich denkt, das ist eine neue Diskussion. Sie haben es gerade angesprochen. Wir werden es uns dann später noch anschauen. Das erste vegetarische Lokal in Wien, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Die Diskussion rund um Tierschutz, die Diskussion rund um Hygiene, die Diskussion rund um Pferdefleisch ist mal in Erinnerung. Ganz viele Themen, die heute so diskutiert werden, als wären sie ganz frisch und jung, mit aller Empörung und Emotionalität, die dabei oder damit verbunden ist. Man könnte sich die Mühe machen, ins Museum zu gehen und zu schauen, wird man sich vieles sparen an Emotionalität vielleicht, oder?
Ja, also das war auch unsere Herangehensweise an die gesamte Ausstellung. Es ist ein sehr emotionales Thema, sehr emotionalisiert. Es wird auch mit sehr emotionalen Bildern gearbeitet. Und das ist genau das, was wir nicht machen wollten in dieser Ausstellung, hier quasi weiter zur Emotionalisierung beitragen, sondern wir wollten eben da die Emotionen versuchen, ein bisschen rauszunehmen in dieser Ausstellung. Deswegen zeigen wir auch absichtlich jetzt keine schockierenden Bilder oder Ähnliches, was man natürlich auch hätte tun können. Aber das war uns wichtig, das haben wir uns im Vorgedacht, das hier nicht zu tun. Wir haben versucht eben, so viele Perspektiven, wie man hier unterkriegen kann. Es sind viele Quadratmeter, Ausstellungsfläche 700, aber man kann natürlich nicht alles unterbringen. Aber wir haben uns bemüht, möglichst viele Sichtweisen auf dieses Thema hier vertreten zu haben. Und das ist jetzt etwas, wo wir jetzt auch ganz froh sind, dass es uns scheinbar einigermaßen geglückt ist, weil wir kriegen von ganz unterschiedlichen Seiten eigentlich sehr positives Feedback. Also es sind die TierschützerInnen, hier durchgegangen, haben uns eigentlich ein positives Feedback gegeben. Es ist aber die Vertreter der Fleischerinnung waren hier, ja.
Okay.
Und fanden auch ihre Positionen wieder, ja.
Ah ja.
Also
es gelingt offensichtlich, die Polarisierung rauszunehmen.
Das zeigt uns, dass es da einigermaßen gelungen ist und eine Balance irgendwie zu finden bei diesem Thema, bei dem man leicht irgendwie die Balance verlieren kann. Ja. Das war uns während der ganzen Vorbereitungszeit haben wir das immer wieder versucht, uns die Ausstellung, die Planung anzuschauen. Und sind wir, haben wir viele Perspektiven? Haben wir Schlagseite in irgendeine Richtung? Mhm. Oder ist es, sind wir irgendwie noch dabei, diesen Balanceakt zu schaffen?
Stell dir mal nicht ganz trivial vor, nein, die Übung wahrscheinlich offensichtlich, wie Sie beschreiben, gelingt. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben versucht auf, ich glaube, Sie haben es genannt, polarisierende oder eine gewisse Form von Darstellungen zu verzichten. Jetzt würde ich mal ketzerisch behaupten, das ist ja ein sehr subjektiver Begriff, was polarisiert oder was als Bild oder Darstellung schon unangenehm ist. Vielleicht gehen wir weiter dann zum Bereich, den habe ich sehr stark in Erinnerung, der vielleicht das Kernstück bildet, wo Sie sehr ausführlich beschreiben, die Historie der Tierhaltung, Mast und Schlachtung. Und das ist ein bisschen so kurz gefasst, Sie werden es vielleicht genauer noch beschreiben, im Laufe der Zeit immer mehr aus der Stadt und aus unserem Blickfeld weggewandert. Ganz früher hat man übertrieben gesagt, die Rinderherden mitten in den ersten Bezirk getrieben. Dann gab es Märkte, dann hat man das ein bisschen gefasst. Dann hat man sie in Stallungen verbannt, dann hat man die Schlachtung irgendwie getrennt. Und irgendwann einmal ist das ganz aus unserem Blickwinkel verschwunden. Ist das vielleicht mit Teil eines Problems, dass man sagt, man blendet aus die Lebendtierhaltung und die Schlachtung, die man aber braucht, wenn man sagt, man möchte Fleisch essen? Wie ist da Ihr Eindruck?
Ich denke schon, also dass das Teil dieser ganzen Geschichte ist, warum es auch so emotionalisiert, eben auch diejenigen, die Fleisch essen, wenn man sich das mit diesem Thema genauer auseinandersetzt. Und das ist etwas, eben wir haben uns eben mit der geschichtlichen Entwicklung sehr stark beschäftigt und dann merkt man diese verschiedenen Etappen, die das Ganze nehmen. Also die Tiere, ich meine, in Wien war früher natürlich mehr Landwirtschaft als heute, aber es war immer nur im beschränkten Umfang in der Stadt möglich. Mhm. Aber es waren trotzdem viele Tiere in Wien, weil man früher, als man noch nicht die Möglichkeiten hatte, Fleisch nach Wien zu transportieren, weil es ja noch die Transport- und Kühltechnik nicht gab, musste man die lebenden Tiere in die Stadt bringen, ne? Und das waren in Wien hauptsächlich Rinder aus Ungarn, die über Jahrhunderte lang in die Stadt getrieben worden sind. Und die waren lange Zeit in der Stadt wahnsinnig präsent, weil der Viehmarkt war vor dem Stubentor.
Das ist unglaublich, das ist also, ja mitten in der Stadt.
Quasi damals war es quasi genau vor der Stadt.
Damals war es vor der Stadt, stimmt.
Bezirk, man darf nicht die heutige Perspektive verwechseln. Genau. Aber es war genau vor den Stadtmauern. Mhm. Und dadurch mussten die Tiere durch die heutige Landstraße, Hauptstraße getrieben werden, ja. Und man hat auch in der Stadt geschlachtet. Also lange Zeit sind Rinder im Bereich der heutigen Schwedenbrücke geschlachtet worden. Also das war damals die Schlagbrücke, also die Schlachtbrücke.
Aha.
Zuerst auf der Brücke, dann neben der Brücke. Also das war einfach präsent in der Stadt.
Heute unvorstellbar,
heute
nicht?
Heute unvorstellbar. Ist dann
auch aus hygienischen Gründen, aber auch aus Zumutbarkeitsgründen, wenn man sowas nicht mehr im öffentlichen Raum machen würde.
Genau. Und das ist eigentlich eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, dass diese Dinge immer mehr an den Rand der Stadt verlagert werden. Also das Schlachten wird der Viehmarkt nach draußen verlegt, also wird nach St. Marx verlegt, also quasi weiter auf dieser Route aus Ungarn kommend, aber weiter von der Stadt weg. Und dann beginnt man auch Mitte des 19. Jahrhunderts das Schlachten, früher im Mittelalter, 16. Jahrhundert, war das Schlachten sehr stark geregelt, eben Schlagbrücke und so. Und dann hat sich das Schlachten eigentlich auf die ganze Stadt verteilt.
Mhm.
Und dann Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Verantwortlichen der Stadt entschieden, nein, sie wollen das nicht mehr so haben, sondern sie wollen zwei zentrale kommunale Schlachthöfe bauen. Und es sollen Rinder nur mehr dort geschlachtet werden.
Was war da der Grund dafür?
Es hat verschiedene Gründe. Zum einen war Wien eine wachsende Großstadt oder wurde immer mehr zur Großstadt. Und damit muss man viele Menschen versorgen. Und effizientes Schlachten quasi trägt natürlich dazu bei, wenn man...
Das war der erste Ansatz von Prozessoptimierung.
Genau. dann natürlich auch Also Kontrolle ist ganz wichtig, weil wenn natürlich überall geschlachtet wird, erstens hast du überall die Schlachtabfälle, die Schlachtnebenprodukte in der ganzen Stadt verteilt.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist einfach die Kontrolle dessen, was vor sich geht. Also weil eben um die Großstadt zu versorgen, braucht man gutes Fleisch. Ja. Und man hat damals auch schon gewusst, wenn die Tiere sehr gestresst sind und leiden beim Schlachten, dann ist schmeckt das Fleisch weniger gut, was ja noch nicht ganz so schlimm war, weil zumindest wäre Fleisch da.
Mhm.
Aber waren sie damals auch ganz stark der Ansicht, dass das Fleisch dann weniger lang haltbar ist. Wir sind hier noch in der Zeit vor den Kühlmöglichkeiten, die wir heute haben. Also Haltbarkeit war ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen auch war das wichtig, das zu kontrollieren, dass die Tiere quasi nicht so viel leiden, nicht so soweit es halt irgendwie möglich war,
ja,
damit man dann länger haltbares Fleisch hat.
Mhm.
Und das nächste, und ein Punkt kommt auch noch dazu, und eigentlich zwei. Der eine ist, dass man damals im 19. Jahrhundert draufgekommen ist, dass diverse Krankheitserreger wie Parasiten im Fleisch enthalten sind, beispielsweise sogenannte Finnen. Und wenn man nur zentral an wenigen Orten schlachten, kann man natürlich viel besser das Fleisch auf diesen Befall hin kontrollieren.
Mhm.
Und der letzte Punkt, und das ist das, wo wir wieder beim Verdrängen sind, ist, dass das auch eine Zeit ist, in der man ganz stark der Meinung war, wenn Menschen Grausamkeit sehen, die beim Schlachten gegeben ist, dass das auf die Menschen quasi selbst abfärbt und das zu einer Verrohung der Menschen beiträgt.
Ah, das ist ein interessanter Aspekt.
Das sind auch in diesem Gedanken sind eigentlich auch die Anfänge des Tierschutzes,
mhm,
weil man quasi der Meinung war, wenn man die Tiere schützt, dass die nicht gequält werden und Menschen nicht sehen, wie Tiere gequält werden, tendieren sie auch nicht dazu, andere Menschen vielleicht zu quälen.
Das ist also geradezu ein philosophischer Ansatz.
Genau, also quasi Tierschutz als indirekter Menschenschutz. Das,
ja,
sind eigentlich die Anfänge des Tierschutzes. Und das ist auch trägt auch dazu bei, dass das Schlachten aus der Stadt hinaus verschwindet, dass die Leute, vor allem die Frauen und Kinder, mhm, die immer in den Debatten hat, nicht mehr mit ansehen müssen. Ne?
Okay, aber das dadurch, heißt, der Tierschutz war eher Mittel zum Zweck für andere Ziele, die man verfolgt,
genau,
hat.
Genau, der anfängliche Tierschutz. Ja. Also der Wiener Tierschutzverein ist Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet worden.
Was auch unglaublich früh ist.
Unglaublich früh. Also mir waren auch eben viele Dinge in der Form überhaupt nicht bewusst, ja, bevor wir angefangen haben.
Das wäre noch eine Frage. Wie viel sind Sie selbst überrascht von dem, was Sie da alles, ja, gefunden haben in der Konzeption und Kuratierung dieser Ausstellung?
Ja, immer wieder, weil bei uns ist es ja so, wir sind ja meistens nicht schon von vornherein die Expertinnen für das.
Können Sie gar nicht sein.
Können wir gar nicht sein. Genau,
genau, genau.
Also ich habe mich immer wieder ansatzweise schon mit Ernährung und so weiter beschäftigt, aber nie jetzt in einem größeren Umfang. Und vor allem solche Sachen eben wie die frühe Geschichte des Tierschutzes oder eben auch die schon angesprochene, sehr weit zurückreichende Geschichte des Vegetarismus in Wien. Das sind Dinge, die waren mir vorher auch überhaupt nicht bewusst.
Das schauen wir uns dann später noch an. Ich war auch sehr überrascht. Das ist ja, glaube ich, irgendwie Ende 19. Jahrhundert gab es das erste,
genau,
vegetarische Lokal mitten in der Stadt in Wien. War ich sehr, sehr überrascht. Da hätte ich mich wirklich verschätzt, wenn man mich gefragt hätte.
Ich mich früher.
Hätte ich sehr viel später eingeordnet. Fand ich spannend, weil jetzt tut man ein bisschen so. Also es ist immer noch eine Empörung für manche, die Fleisch essen, dass andere das nicht wollen. Ich denke mal, diese ganze Diskussion haben wir schon einmal gehabt, offensichtlich.
Ja, natürlich gab es früher zum Teil andere Vorzeichen.
Ja.
Aber es ist eben vieles nicht so kurz erst irgendwie Diskussion. Also
manche Geschichten wiederholen sich offensichtlich, ja. Und man merkt sie recht wenig über die Generationen hinweg. Dazu, wie schwierig war es, diese ganzen, weil Sie es gerade angesprochen haben, Ihre Vorbereitung, sie haben unfassbar viele tolle Ausstellungsobjekte, die, finde ich, neben den Texten und den Inhalten super aufbereiten. Das war mein Eindruck, deswegen wollte ich auch dieses Gespräch machen, dass es verständlich macht, dieses sehr komplexe Thema. Und zwar Menschen, die jetzt wenig Vorwissen oder Interesse haben, genauso wie welche, die mit dem beruflich vielleicht zu tun haben. Sie haben selbst beschrieben, dass die Tierschützerinnen und die Fleischerinnung beide sozusagen zufrieden sind damit. Wie schwierig war es, das alles aufzutreiben? Das sind ja teilweise tolle historische Objekte, die Sie hier ausstellen.
Ja, wir hätten eigentlich noch viel mehr gehabt.
Okay.
Also wir hätten quasi eigentlich nur eine zweite Ausstellung bestücken können und es war dann oft gar nicht so einfach zu entscheiden, welche Objekte lassen wir weg, weil es soll ja auch die Besucherinnen nicht komplett erschlagen.
Also ja.
Wir sind hier irgendwo zwischen 350 und 400 Objekten. In dieser Ausstellung jetzt. Zuerst einmal haben wir so eigene Sammlungen durchforstet. Das Wien-Museum hat ja rund 1,5 Millionen Objekte in seiner Sammlung. Das heißt, wir haben vieles selbst.
Okay.
Auch viele Sachen, wo man vielleicht zuerst auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass das etwas mit Fleisch zu tun hat, kommt man dann drauf.
Ah, ja.
Und da haben wir natürlich in unserer eigenen Sammlung viel gefunden. Aber zuerst haben wir gedacht, wir können noch viel mehr Objekte aus unserer eigenen Sammlung herzeigen. Aber dann, wenn man dann anfängt, dazu schauen, was es woanders gibt, dann findet man dort auch viele tolle Dinge. Also jetzt haben wir ungefähr halb, glaube ich.
Ah, tatsächlich, okay.
Wir haben einerseits natürlich Leihgaben von größeren Institutionen, ÖNB, Wien-Bibliothek und so weiter und so fort. Aber wir haben vor allem auch viele private Leihgeber,
Zum
Beispiel hier.
Wie tut man da? Ruft man da auf und sagt man, wir planen eine Ausstellung zu diesem Thema. Wer hat etwas zu leihen? Oder wie
ja, meistens
macht man das?
Ist das eben einfach Mundpropaganda.
Ah, okay.
Also,
cool.
Es ist eben, man macht diese Ausstellung, das bespricht man mit verschiedenen Leuten und dann erzählt einem, ich kenne da jemanden, der und so weiter und so fort.
Ah, super.
Und vieles läuft so. Also, man recherchiert natürlich selbst und stößt auf einiges. Aber zum Beispiel hier diese tollen Werbeschilder.
Wir stehen da vor einer Wand, ich muss das kurz erklären. Ich mache die akustische Bildbeschreibung dazu. Weil großes Schild in der Mitte, Wurst der Woche. Und rundherum historische Schilder nach italienischer Art, Veronesa, 10 Decker. Dann Blutleberwürste, Ochsenmaulsalat, der ist noch nicht ganz verschwunden, den gibt's immer noch. Verkauf nur gegen Barzahlung. Harte Touristenwurst, das hat uns sehr amüsiert, wie wir das erste Mal im Museum hier waren. Also, was genau war das für eine Kategorie, wo man gesagt hat, das ist extra für Touristen entwickelt. Im Sommer alle Wurstfleischsorten in der Kühlanlage, auch interessant, auch angesichts dessen, was Sie vorher gesagt haben, dass man früher, ja, also dass Kühlung ja nicht immer so funktioniert hat, wie man sie heute hat. Dann junges Hammelfleisch, also großartig in der Optik und in den Texten, die da stehen. Das heißt, das ist alles vom privaten Werkgeber?
Das ist genau
der ehemalige Fleischerin.
Also sie sind wahrscheinlich aus Fleischhauereien, aber der Leihgeber in dem Fall ist der ehemalige Inhaber einer Wurstfabrik.
Der hat gesammelt. Wiederum
der Schwiegervater einer Mitarbeiterin, das muss ich auch sagen.
Sehr schöne Geschichte.
Und so kommt das
okay,
dann.
Sehr schöne Geschichte. Hier geht es weiter mit Schildern, mit früheren Werbeschildern rund um Fleisch und Wurst, wo man sich heute teilweise an den Kopf greift, wie die dargestellt wurden und wie sie formuliert wurden. Das mache ich ein bisschen als Cliffhanger, das sollen sich dann die Hörerinnen selbst anschauen, was da alles steht. Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter. Wir wandern ja während des Gesprächs durch die Ausstellung. Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter in Richtung, es war vorher auch noch ein Thema, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, Berufe und Rollen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, und Sie haben es vorher angesprochen, man hat irgendwann einmal getrennt, auch das Thema, die lebenden Tiere zu halten, irgendwo zu sammeln, dann die Schlachtung und dann das Zerlegen und Verarbeiten, oder? Das war ein wesentlicher Bruch in der Geschichte offensichtlich.
Also die Arbeitsschritte sind immer mehr quasi getrennt worden. Mhm. Es ist so, dass dann viele Fleischhauereien nicht mehr selbst geschlachtet haben und dann nur mehr verarbeitet haben. Und dann natürlich auch immer, es war die Zeit, in der dann es auch möglich war, Fleisch in die Stadt zu bringen und nicht mehr das Lebendvieh. Und dadurch hat sich dann eben vieles geändert, dass ein Fleischhauer nicht mehr immer selbst geschlachtet und verarbeitet. Und es hat sich in Wien für das Wurstmachen, also für das Fleischverarbeiten, für Wurst- und Schinkenherstellung sogar eine eigene Berufsgruppe von den Fleischern abgespalten, im 18. Jahrhundert schon. Mhm. Das waren die sogenannten Fleischsächer und Sächerinnen. Mhm. Das war wirklich eine eigene Zunft damals, sozusagen Berufsgruppe. Und die durften eben die Würste und die Schinken herstellen, wie in lange Zeit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es dann das in der Form, also nicht mehr, das ist dann so wieder zusammengeführt worden. Man hat aber, wenn man alte Ansichten von Fleischhauereien anschaut, dann steht da entweder immer Fleischhauer oder Fleischsächer drüber.
Das
oder
war beides. Was Unterschiedliches.
Genau, oder beides, weil viele beide Gewerbeberechtigungen hatten. Genau. Ja. Aber das war früher ganz klar getrennt.
Interessant, weil also es sind Dinge, die vielleicht heute irrelevant sein mögen, aber ich finde gerade in der emotionalen Diskussion rund um Fleisch ist das ganz interessant, anders ein bisschen die Dinge zu betrachten und zu verstehen, warum hat Fleisch heute diese Bedeutung, die es hat. Und warum essen wir überhaupt Fleisch? Warum essen wir es in dem Ausmaß? In welcher Form? Also ich behaupte ja, dass viele Menschen, wenn sie Wurst essen, nicht darüber nachdenken, dass das Fleisch ist und da mal ein lebendes Tier war. Wir stehen da gerade vor einem Schild im Körper und in der Umwelt. Mit dem ersten Satz, sehr schön, steckt Fleisch in der Krise. Das passt zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Was ist Ihr Eindruck? Mit einem Fragezeichen, genau. Steckt Fleisch in der Krise? Also es gibt ja wilde Diskussionen, die einen sagen, also ohne Fleisch geht gar nichts und man muss Fleisch essen, weil es ist gesund und wir haben das immer schon gegessen. Es gibt unterschiedlich skurrile Begründungen teilweise sehr logische. Auf der anderen Seite viele, die sagen, sie wollen es gar nicht, weil sie die Tierhaltung in der Form ablehnen oder es schmeckt nicht oder man möchte viel weniger davon essen. Dann gibt es vielleicht eine dritte Strömung, die sagt, okay, würde man mehr verstehen, was es braucht, um Fleisch zu konsumieren. Würde man dahinter das lebende Tier auch betrachten, dann würde man automatisch weniger essen und mehr auf die Qualität achten. Da würde sich vieles selbst regulieren, auch die Massen an Tieren, die man schlachtet, immer noch. Was ist Ihre Erkenntnis aus jetzt der Zusammenstellung der Ausstellung? Steckt Fleisch in der Krise? Oder was hat sich auch ergeben aus dem Besuch und der Innung und der Tierschützerinnen vielleicht?
Wahrscheinlich die Antwort ist, dass wir selbst, also auch nicht wissen. Also keine Ahnung.
Man muss ja keine abschließende Antwort
drauf
haben. Genau,
wohin die Richtung geht. Jetzt die neuesten Zahlen zeigen ja wieder, dass der Fleischkonsum wieder ganz, ganz leicht gestiegen ist. Da hat uns ja quasi die Gegenwart, das passiert ja oft beim Ausstellung machen, ein bisschen wiederholt. Ja. Und hat eine Staffel mit dem Fleischkonsum, wie er zurückgeht.
Wie er zurückgeht.
Und jetzt ist er minimal gestiegen.
Ist,
ja.
Sehr klein sehr, und sehr aktuell. Das ist wirklich genau, in den letzten 12 Monaten.
Genau.
Muss man schauen, ob das eine Tendenz
genau,
ist.
Genau, aber es ist in Österreich und in Deutschland jetzt gleich. Ja. Und es ist halt die Frage, also ich glaube schon, dass es längerfristig reduzieren wird. Also ich glaube nicht, dass dieser Anstieg jetzt nachhaltiger ist. Ich glaube schon, dass es weiter zurückgehen wird. Die große Frage ist, glaube ich, welche Alternativen sie längerfristig durchsetzen werden. Eben hat das sogenannte Laborfleisch, also das im Labor kultivierte Fleisch, eine Zukunft oder nicht? Das sind ja viele sehr, sehr skeptisch. Aber da muss man auch schauen, wie da einfach die Forschungen weitergehen, wie sich das etablieren kann. Also da bin ich sehr gespannt. Vor allem, ich glaube, es wird immer Fleisch gegessen werden. Es kommt, die Frage ist, in welchen Mengen
und
welcher Qualität, welche Tierhaltung steckt dahinter.
Es rückt einfach wieder mehr in den Mittelpunkt und in die Aufmerksamkeit, sicher nicht bei der breiten Masse, aber doch bei einer relevanten Gruppe. Das bestimmt wahrscheinlich auch vieles, wie es dann in Zukunft weitergehen wird. Weil Sie gerade das Fleisch aus dem Labor angesprochen haben, oder es gibt ja auch den Fleischersatz aus pflanzlichen Proteinen, meistens nachgebaute Lebensmittel, die ja erst recht für emotionale Diskussionen sorgen. Aber es gibt ja auch noch was, was sehr viel älter ist, nämlich die klassische vegetarische Ernährung. Und vielleicht gehen wir zurück zu dem, ich glaube, wir sind vorhin dran vorbeigegangen, zu dem Schild. Das hat mir sehr gefallen, das Eck, weil es mich eben so überrascht hat. Zur ersten vegetarischen Restauration in Wien.
Vegetarianisch,
genau, das war es. Es ist mir jetzt nicht eingefallen. Das war so eine lustige Formulierung. Genau. Weil ich war überrascht, oder wir waren alle sehr überrascht, wie früh das war. Das dürfte ja mitten ganz zentral in der damaligen Innenstadt gewesen sein.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Das war das sogenannte Ramhatter.
Klingt nach einem klassischen Wiener Wirtshaus.
Ja, das stimmt. Das ist in den 1870er Jahren gegründet worden. Also Wien war das sehr früh dran. Ich glaube, in Leipzig hat es noch ein bisschen früher ein vegetarisches Restaurant gegeben. Wien war da relativ viel dran, früh dran, vielleicht auch oder wahrscheinlich damit zusammen, dass Wien schon eine Fleischstadt war. Durch diese ungarischen Rinder, die wir jahrzehntelang die Fleischversorgung Wiens einfach sichergestellt haben und diese geografische Lage Wiens, ebenso nah an Ungarn, hat einfach dazu geführt, dass hier vergleichsweise schon relativ früh viel Fleisch gegessen worden ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Mitgrund, dass sich genau hier einfach auch so eine frühe vegetarische Bewegung etabliert hat.
Ah, interessanter Gedanke. Trend und Gegentrend quasi.
Genau. Das war zuerst, glaube ich, im 8. Bezirk angesiedelt, kurzfristig, und übersiedelte dann in den 1. Bezirk hinein, in die Brunngasse, die es heute nicht mehr gibt.
Weiß man um das irgendwie mehr? Wissen Sie oder haben Sie da mehr herausfinden können? Wie hat da die Speisekarte ausgeschaut oder warum hat sie das entwickelt oder wer oder
also,
gibt es da irgendwie?
Ja, also warum? Also diese ersten vegetarischen Restaurants sind jetzt nicht beispielsweise damit verknüpft, dass die ersten Vegetarierinnen Tierschützerinnen oder so waren.
Mhm.
Also diese zwei Bewegungen, die ja heute ganz eng miteinander verknüpft sind, also vegan, vegetarische Ernährung und Tierschutz, das waren anfänglich beide nicht. Die sind ungefähr zeitgleich entstanden, Mitte 19. Jahrhundert, sind aber sehr, sehr stark getrennte Bewegungen, die eigentlich lange Zeit wenig miteinander zu tun haben. Und die ersten vegetarischen Bewegungen kommen eigentlich aus der sogenannten Lebensreformbewegung heraus. Damals im 19. Jahrhundert ist ja gerade die Zeit der einsetzenden Industrialisierung. Es wird viel maschinell hergestellt. Die Menschen haben auch Angst, dass sich eben sehr so vieles ändert, die Natur verloren geht. Und das ist quasi so eine Gegenbewegung dazu. Und einfach zu quasi zurück zur Natur, zurück zum Natürlichen, zurück zu einer natürlichen Ernährungsweise auch. Und die hat damals eben auch beinhaltet, dass man sich vegetarisch ernährt und dass man vor allem auch keinen Alkohol trinkt beispielsweise. Das war aber eine bürgerliche Bewegung, also
wirklich
das war eine mittelschichtliche Bewegung, ja. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn ich eben mir sowieso kein Fleisch oder kaum Fleisch leisten
kann. Wenn ich mir es nicht leisten kann, ist es eher
wenig Sinn darauf, bewusst zu verzichten.
Mhm.
Ja.
Stimmt, und das, interessant.
Die unteren sozialen Schichten damals haben sich ja ganz, ganz wenig Fleisch oder kaum Fleisch leisten können. Ja. Es war eine
also
bürgerliche Bewegung.
Von Haushalten aus, wo es nicht um Kostengründe ging, sondern Haushalte, die sich durchaus finanziell leisten konnten.
Genau.
Ich sage jetzt mal, Lebensmittel einzukaufen, was immer sie wollten, was immer damals en vogue war, keine Ahnung.
Und es war
hat man aus gesundheitlich reformerischen, sonstigen Überlegungen gesagt, man möchte es anders machen.
Genau.
War das auch Distinktionsgeschichte, zu sagen, mal was Besseres?
Genau. Also das ist halt immer schon der Bereich.
Fleisch oder nicht Fleisch hat immer schon Distinktionsaspekt.
Genau. Und das waren hauptsächlich, also wenn man jetzt ganz überspitzt sagt, waren es Männer aus der Mittelschicht, okay, ja, die sich ganz bewusst mäßigen wollten gegenüber dem maßlosen Adel sozusagen, ja, der unglaublich viel Alkohol getrunken hat, unglaublich viel Fleisch konsumiert.
Man wollte sich von oben absetzen,
nicht von unten. Ja. Und sie waren quasi die Gemäßigten. Ja. Sie haben das maßvoll gemacht. Sie hatten sich quasi im Griff. Und das waren so die, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagt, so die ersten Weggründe. Und oft waren es eben gesundheitliche Gründe auch, warum die ersten Männer, es waren hauptsächlich Männer anfänglich. Heute ist es ja so, dass der Anteil von Frauen höher ist unter Veganerinnen.
Und die Treiberinnen in der Diskussion und in der gesellschaftlichen Weiterentwicklung sind da sicher, würde ich mal sagen, mehr Frauen als Männer bei dem Thema.
Genau, heute. Also heute ganz bestimmt. Und früher war es aber anders, ja. Die sind dann als Spinatbrüder und so weiter bezeichnet worden. Aber das sind so die Anfänge.
Also man hat immer schon sich schwer getan, das zu akzeptieren bei anderen offensichtlich.
Also schon, man hat immer dem Leuten dem begegnet. Aber das waren so die Anfänge. Und dann gab es eigentlich schon, also lange Zeit gab es nur zwei. In der Zwischenkriegszeit waren es dann knapp 10 in Wien. Damals dann auch haben die einen größeren Kundenkreis auch gewonnen, weil gerade in der Zwischenkriegszeit war es wirtschaftlich sehr schwierig. Viele Menschen haben wenig Geld gehabt und die vegetarischen Restaurants waren die meisten auch relativ günstig. Und dann sind dort mehr Menschen auch hingegangen in der Zwischenkriegszeit. Aber das ist etwas, also diese vegetarischen Restaurants, diese erste Welle, die in den 1870er Jahren beginnt, hört im Grunde mit dem Zweiten Weltkrieg vollkommen auf.
Okay.
Also danach gibt es auch keine mehr. Die
Weil
dann
der Krieg alles durcheinander geschmissen hat.
Genau, und dann in der Nachkriegszeit ist es dann einfach auch so schwierig, dass sowieso wenig Fleisch und so weiter zur Verfügung steht. Und dann kommt die sogenannte Fresswelle der Nachkriegszeit.
Wohlstand, Reichtum und Verfügbarkeit von Lebensmitteln, tierischer Natur und pflanzlicher Natur.
Hängt mit der Industrialisierung und der Landwirtschaft auch zusammen und auch mit dem sogenannten Wirtschaftswunder, Wirtschaftsausschwung. Das ist dann wirklich der erste Zeitpunkt, wo sich dann wirklich viele Bevölkerungsschichten regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig Fleisch leisten können. Ja. Da spielt dann das lange Zeit absolut keine Rolle. Und das ist aber genau, da haben wir vorher dann noch nicht weitergeredet, aber die Zeit, in der dieser Zusammenhang zwischen Tier und Fleisch verloren geht. Ja. Also wir haben vorher schon davon gesprochen, die Tiere werden an den Rand der Stadt verdrängt, dann verschwinden Tiere aus der Stadt, man darf sie dann irgendwann nicht mehr durch die Stadt treiben. Sie werden dann irgendwann, kann man das Fleisch importieren, man muss nicht mehr die Tiere importieren. Das ist dann Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Da ist es erstmal so, dass ein bisschen mehr Menschen Fleisch essen können, hauptsächlich in Form von Wurst, also in billigeren Fleischsorten oder Pferdefleisch. Und dann in der Nachkriegszeit mit dieser Fresswelle kommt es dann dazu, dass eben fast viele sich das zumindest regelmäßig Wochenende leisten können. Und dann gibt es so einen Turning Point irgendwann, der sich nur so grob festmachen lässt, ja. Aber wo dann dieser komplett normale Zusammenhang, dass einem klar ist, wenn man Fleisch isst, dann war das einmal ein lebendiges Tier, der geht da zunehmend verloren. Also wenn man sich anschaut, wir haben da eine Fotoserie von Fleischereien aus den 20er Jahren, wie da die Tiere noch im die ganzen Tierkörper brutal im Verkaufsraum präsentiert worden sind.
Brutal, ja.
Genau, heute ist brutal, früher ganz normal.
Es gibt andere Länder, da passiert das immer noch so angeboten, auch ungekühlt.
Genau, für uns unvorstellbar, genau. Und das ist etwas, was dann in der Zeit unvorstellbar wird. Mhm. Also ich finde immer, wir haben ein Objekt, das total schön symbolisiert, diesen Mentalitätswandel, den man irgendwie dahinter erkennen kann.
Wir wandern dahin.
Wir wandern dahin. Genau. Nämlich, das ist dieses Logo der Wurstfabrik Ziegler. Wurstfabriken sind in Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in großer Anzahl dann gegründet worden. Und das Logo war ursprünglich so, ich beschreibe es kurz, also es steht der Schriftzug Ziegler und dann sieht man ein Schwein, in dem er ein Messer steckt. Ja? Und dann in den 1970er Jahren hat man dieses Logo geändert und man hat das Messer aus dem Schwein entfernt. Das Schwein bleibt, das Messer verschwindet. Und das ist für mich total symbolisch für diesen Mentalitätswandel. Also man will nicht mehr, findet
Grausamkeit des Tötens zu immer zeigen.
Dass dafür dieses Fleisch, das man dann isst, also Würste sind auch noch zu sehen, ja, ist es, wenn man als Wurstfabrik ist, es nichts besonders förderlich, wenn man dann noch das im Logo quasi ist. Diesen Tötungsvorgang deutlich vor Augen
tatsächlich führt, interessant, ja. Wie Sie sagen, mein Eindruck wäre das auch, da hat sich offensichtlich in einer sehr kurzen Zeit wahnsinnig viel gewandelt, dass man gesagt hat, na, man wirbt nicht mehr mit dem man vorher geworben hat, nämlich dass man das Tier tötet, sondern man geht immer mehr dazu. Und das sieht man dann ja auch bei diesen Werbeplakaten, die wir uns vorher angeschaut haben, die so lieblich, verniedlichend, euphorisch, heile Welt, tolle, lustige, schöne Situationen und den Konsum und den Genuss, das ist ja alles wunderbar. Aber man versteckt total den Zusammenhang, wie Sie sagen, zwischen lebend Tier und recht kurz danach den Konsum durch uns. Ja? Und kann man sagen, das ist ja eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Aber Verständnis sollte man dafür entwickeln, dass es lebende Tiere kostet oder ihr Leben kostet, wenn wir in den Raummengen Fleisch essen.
Ja, also heute ist es so, wenn man sich die Werbung von Fleisch anschaut, sieht man entweder das lebendige Tier, das ganz idyllisch irgendwo
glücklich,
auf einer Weide,
also was immer glücklich heißt beim Tier, aber auf einer Weide im Sonnenuntergang.
Genau.
Und, ja.
Oder man sieht das Stück Fleisch.
Genau.
Aber man sieht nie beides gemeinsam. Ja. Also was man hier noch sieht, also mir ist ein großes Werbeplakat aus den 50er Jahren, wo eine Kuh.
Jetzt besonders dekadent.
Genau. Eine Kuh quasi in einem Kochoutfit, also die Kuh ist ihr eigener Koch und hat dann auch ein Tablett mit dem eigenen Fleisch und bietet das dann an.
Das
also
ist wirklich sowas, ein bisschen widerwärtig.
Also hier sind wir in den 50er Jahren. Sowas wäre heute kaum mehr denkbar. Ja, man findet es noch ganz vereinzelt.
Es gibt noch.
Es gibt noch.
Ich habe eine Lieblingskette, die gibt es aber an ein paar Stellen in Wien, die heißen Hühnerparadies. Mhm. Und das ist halt eine Fastfood-Kette, wo man Schnitzel, Hühnerfleisch, Schnitzel und Burger und so Zeugs, weiß ich nicht, die man noch nie drinnen kaufen kann. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, ob man die Hühner auch gefragt hat, ob die das als Paradies empfinden. Das ist so ähnlich wie dieses Plakat, genau, vor dem wir hier stehen.
Genau,
nur halt in der
Jetztzeit. Es gibt noch ein paar Überbleibsel sozusagen, aber das ist, was dann auffällt. Ne?
Ja.
Früher wäre das niemandem aufgefallen. Heute fallen solche Dinge auf.
Ja, weil auch Schönes zeigt, das ist so ein bisschen, wir vermischen ja gern, wenn es um Tierhaltung geht, unsere humanistischen und humanen Vorstellungen und Ansprüche und Lebensformen mit dem, was wir glauben, dass für die Tiere auch gut ist. Oder wir vermenschlichen dann sehr oft. Und das ist vielleicht auch so eine Form von Vermischen dieser Ansprüche, oder? Irgendwie wird gerade die Kuh, die da wie ein Koch ausschaut und die ihr eigenes Stück Fleisch präsentiert.
Ja.
Das ist ja absurd, aber das ist wieder nur die menschliche Brille oder die damalige halt.
Mhm.
Man hat sich nicht wirklich gedacht, wie kann man irgendwie in einer Wertschätzung ist da vielleicht der falsche Begriff, aber in einer okayen Form mit den Tieren umgehen und wie kann man trotzdem vermitteln, wenn man Fleisch konsumiert, okay, das war bis vor kurzem ein lebendes Tier, ohne es auch irgendwie zu werten, weil letzten Endes die Konsequenz muss ich ziehen, dass ich sage, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich kein Fleisch mehr essen. Ja, einfach gesagt, das ist jetzt, bleibt ja jedem selbst überlassen, aber solange wir Fleisch essen, sollten wir uns ja ein bisschen damit beschäftigen, was braucht es dafür. Vielleicht gehen wir noch zu einem Aspekt, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, nämlich auch in dem Tierschutzzusammenhang. Irgendwo habe ich gelesen, das Thema Pferdefleisch.
Mhm.
Und es ist ja heute auch sehr umstritten. War viel auch bei Diskussionen und Veranstaltungen, wo wild diskutiert wurde. Es gibt aber eine sehr lange Tradition des Konsums von Pferdefleisch in Österreich in manchen Bezirken. Vor allem in Salzburg gibt es im Pinzgau eine lange Tradition. In Wien kriegt man oft einen Pferdeleberkäse. Und das irritiert ja manche viel mehr als ein Rindfleisch, weil die Leute irgendwie das Pony, glaube ich, im Kopf haben und das passt nicht zusammen, weil das kulturell anders belegt ist, das Tier. Was hat es damit auf sich? Und ich habe in Erinnerung, es hat was mit Tierschutz zu tun, dass man dann Pferde angefangen hat zu schlachten.
Genau, das ist eben auch so was Überraschendes.
Ja,
jeder glaubt, das kann ja eigentlich.
Ich bin gespannt auf die Auflösung.
Kann nicht wahr sein, sozusagen. In Wien durfte man lange Zeit eben Pferde gar nicht schlachten und dann das Fleisch eben nicht in den menschlichen, nicht zum menschlichen Verzehr anbieten. Gehen wir vielleicht dorthin. Da ist ein Objekt, das damit in Zusammenhang steht. Und dann war es erstaunlicherweise der Tierschutzverein, der Wiener Tierschutzverein, der sich damals erst eigentlich gegründet hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, der das dann propagiert hat, dass man Pferde zur Schlachtung freigibt und dann auch eben das Pferdefleisch zum Verzehr freigibt, weil sie wollten damit den Pferden ersparen, dass sie wirklich, dass ihre Arbeitskraft bis zum letzten Atemzug ausgenutzt wird. Sie wollten quasi ermöglichen, dass man die Tiere eben am Lebensende, aber wenn sie noch einigermaßen in einem guten Zustand ihn schlachten kann, quasi, dass man sie noch gewinnbringend verwerten kann.
Das ist das Gleiche, was man heute mit Milchkühen macht, wenn man sie noch, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren dann schlachtet und auch bei den Rassen, wo es geht, das Fleisch verwertet, aber da sind die Tiere noch okay, also in okayem Zustand, sage ich jetzt einmal, und nicht völlig ausgemergelt oder derangiert, wie manche es glauben, weil man ja mit dem Alter von Tieren meistens wenig anfangen kann. Und das heißt, das war damals bei den Pferden die gleiche Überlegung.
Genau, das war die Überlegung.
Zu Tode nützt als Zugpferde.
Quasi ein Human, Human ist einmal so, wieder ein bisschen menschlich, meine. Ein humanes Ende, wie den Rindern auch ermöglichen kann. Ne?
Okay.
Und das war, und dann sind natürlich die Wohltätigkeitsvereine auch aufgesprungen, haben gesagt, da machen wir mit, weil dadurch haben wir dann günstigeres Fleisch für ärmere Bevölkerungsschichten zur Verfügung. Und das.
Eine Win-Win-Situation.
Genau. Und die ist die Bar
erstaunliche dazu, Koalition.
Genau. Hat dann dazu geführt, dass man das eben dann Mitte des 19. Jahrhunderts das Pferdefleisch eben freigegeben hat. Es gibt dann die ersten Pferdeschlachtstätten in Wien.
Das waren eigene?
Das waren eigene. Mhm. Es musste streng getrennt werden. Also das war was ganz wichtig. Also Pferdefleisch und andere Fleischsorten durften bis in die 1980er Jahre nicht gemeinsam verkauft werden.
Wissen Sie, warum das so war?
Weil es einfach da immer schon diese Angst bestand, dass man Pferdefleisch quasi untergejubelt kriegt oder da irgendwie verwechselt.
Auch das gab es damals schon.
Darum war das
wir hatten ja
ganz
vor nicht allzu langer Zeit einen Pferdefleischskandal in Europa.
Genau, genau. Also das war der Grund.
Im Sinn von auch unterjubeln. Es geht ja nicht darum, dass das Fleisch schlechte Qualität hatte. Aber man hat auf einmal Pferdefleisch dort gefunden, wo man Rindfleisch vermutet hatte. Und das ist Betrug, ganz einfach.
Genau. Und das war ein Hintergrund, warum man das eben ganz separat gehalten hat. Also es gab die eigenen Pferdefleischhauereien.
Mhm.
Und es gab die eigenen Pferdefleischhauer und Fleischhauerinnen. Das war quasi, das war getrennt von den eigentlichen, also von den Fleischhauern, die die anderen
Rind und
Tiere
Schwein
quasi
verarbeitet haben,
genau, hauptsächlich.
Und,
genau.
Und Huhn vielleicht.
Und lange Zeit war es so, dass die PferdefleischerInnen auch keine geregelte Ausbildung haben mussten, weil man das quasi so als niederen Beruf gesehen hat, dass die ganz anders als jetzt die Fleischhauer und die Fleischstelcher, die es damals noch gab, keine formale Ausbildung durchlaufen mussten. Also es hat sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts geändert. Aber es ist schon sehr bezeichnend, auch in diesem Denken über Pferdefleisch, Pferdeschlachten, dass man, wenn man das...
Welche Einordnung man da getroffen hat. Die aus heutiger Sicht überhaupt nicht logisch
überhaupt nicht.
Jetzt logisch. Habe ich noch eine Frage, weil Sie gendern, das tue ich auch, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es damals, wenn wir von den Fleischhauern und Selchern und Pferd oder Rind reden, war das eine Männersache oder gab es da Frauen und Männer, die diesen Beruf ausgeübt haben?
Genau, ich versuche immer zu gendern und manchmal vergesse ich es auch. Aber es ist nicht so leicht, weil man versucht immer korrekt zu sein.
Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert.
Aber das interessiert mich. Gab es damals Frauen schon, die in diesem, weil das wäre für mich jetzt überraschend, aber nachdem bei dieser Ausstellung vieles überraschend ist.
Ja, also es war so, dass zumindest Frauen, wenn sie quasi Witwen wurden und der Mann quasi verstorben ist und der Fleischhauer war, dass sie formal den Betrieb weiterführen durften.
Mhm.
Und die Frauen haben ja auch eigentlich immer mitgearbeitet früher im Betrieb des Mannes. Also ist heute auch noch so, oder umgekehrt, gibt auch den Fall, der Begriff Fleischhauerin, den gibt's früh. Also wir haben diese Typendarstellungen schon im 18. Jahrhundert und da haben wir die Fleischselcherin und die Fleischhauerin.
Ah, ja.
Also das ist ein bisschen vielleicht so wie der Doktor, der Herr Doktor und die Frau Doktorin, die natürlich nicht, genau.
Aber die
haben tatsächlich mitgearbeitet, haben eben, wenn sie dann Witwen wurden, auch offiziell zumindest, waren sie die Inhaberin.
Klingt ja wahnsinnig fortschrittlich angesichts mancher Zustände heute noch zu dem Thema.
Und deswegen versuche ich immer zu gendern, obwohl natürlich die Anzahl der Männer viel, also es ist ja heute auch noch so, also die, es gibt ganz zwei berühmte Schwestern, die eine
Ringel-Schwester,
genau, die jeder kennt.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das Gewerbe heute noch sehr männlich dominiert.
Wenn es überhaupt noch Fleischhauereien gibt. Ne? Ja. Also meine These ist seit vielen Jahren, ich weiß nicht, ob sie stimmen wird, aber ich hoffe es, dass Fleischhauereien oder eigene Angebote von Fleisch sich wieder entwickeln werden, so ähnlich wie es Brot vor ein paar Jahren gemacht hat oder andere Lebensmittel, wo man geglaubt hat, das ist total in Massenware oder in Nichtbedeutung abgedriftet. Ich glaube, das wird, wenn dann, ganz anders sein als das, was man früher unter einer Fleischhauerei verstanden hat. Aber ich glaube, dass es wieder kommt, gerade aus der Beschäftigung und aus dieser Polarisierung des Themas Fleisch. Dort ein bisschen so, was man bei den Fleischtheken jetzt schon in den Supermarktketten, dort, wo es noch welche gibt, sieht. Mehr Spezialisierung, mehr Ausbildung, mehr Beratung, neben den Edelteilen auch andere Dinge, also mehr Hinwendung zum Thema insgesamt. Und vielleicht täusche ich mich, das weiß ich nicht, werde man in ein paar Jahren sehen, aber mein Gefühl wäre, dass das ja wieder als Spezialisierung und als extra Form von ich biete Fleischwaren an, wieder als eigenes Geschäft entsteht.
Ich denke auch, und das sieht man jetzt auch schon, denke ich. Also ich meine, das sogenannte Fleischersterben war ja ganz enorm, vor allem auf den 1970er Jahren. Das hat aber nicht nur mit den Supermärkten zu tun, also auch, weil es natürlich viel praktischer ist, wenn man alle Einkäufe an einem Ort erledigen kann und nicht dann zum Fleischer und zum Bäcker. laufen muss. Aber es hat auch damit zu tun, dass in den 1970er Jahren sich die lebensmittelrechtlichen Hygieneregeln also sehr stark, da ist sehr, sehr viel strenger geworden.
Also es war mühsam, es zu erfüllen.
Genau, und da haben sehr viele zugesperrt, weil sie sich diese Investitionen nicht mehr leisten hätten können oder nicht mehr leisten wollten. Darum ist wirklich die 70er sind da ganz ein wichtiger Punkt. Da nehmen sie wirklich eklatant ab, die Anzahl der Fleischhauereien. Und dann, also sagt auch zum Beispiel, wir haben auch mit der Innung gesprochen und so weiter, der Innungsmeister sagt, bis zum Jahr 2000 herum waren es wirklich die wirtschaftlichen Gründe, warum die Fleischhauereien zusperren mussten. Jetzt sperren immer noch viele zu. Aber jetzt ist es meistens so, dass es einfach keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin gibt, weil es wenige gibt.
Wie in so vielen Branchen.
Genau, also vom ökonomischen, vom finanziellen wird sich jetzt ausgehen, weil eben genau sie haben sehr viel auf Spezialisierung gesetzt, auf eben Qualität, auf auch gesicherte Herkunft. Viele haben also einen viel größeren Anteil an Biofleisch als jetzt im herkömmlichen Supermarkt. Und dann ist glaube ich, ihnen auch ganz wichtig, dass sie natürlich auch sehr viel, also sie machen wenig bleibt über bei ihnen. Also das ist zumindest auch die Erzählung, dass sie, das ist von Nose to Tail, was ja, das ist eine Erzählung der FleischhauerInnen, die ich jetzt, mit denen ich gesprochen habe, dass sie das ja immer machen und immer noch machen. Ja? Und jetzt auf einmal ist das so eine Story.
Jetzt auf einmal ist es schick, dass man früher halt alles verwurstet hat, im wahrsten Sinn des Wortes oder für irgendwas. Und wenn es nur war, dass es manche Teile waren, die man für Tierfutter verwendet oder so. Aber ja wahrscheinlich allein aus wirtschaftlichen Gründen einen großen Teil der Tiere verwertet, so wie man es immer noch bei Händeln macht, wo man halt dann die Krallen und den Kamm und ich weiß nicht was in den asiatischen Raum exportiert, weil das dort als Delikatesse gilt. Bei uns wird das kaum jemand essen. Aber jetzt auf einmal ist es ein Trend, aber oft braucht es einen Trend, damit die Dinge sich auch verfestigen.
Ja, und ein Punkt, der glaube ich, der vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass wenn eine Fleischhauerei natürlich sagen kann, also wenn es in einem Supermarkt der Theke geht, geht das auch, aber man möchte halt nur also ein Stück Schnitzelfleisch und im Supermarkt abgepackt, eigentlich kriegt man halt dann gleich mehr und braucht gar nicht alles. Also man kann halt wirklich nur die Menge kaufen, die man braucht.
Und man kann sich beraten lassen. Ich glaube, das darf man heute nicht unterschätzen. Wir haben ja wahrscheinlich als Generationen, die teilweise gar keinen Bezug zu Fleisch mehr haben oder nicht mehr so einen intensiven, wie das früher war, in der Breite jetzt. Man sagt, da gibt es vielleicht, da hat man nicht gekocht zu Hause oder keine Ahnung. Also man hat wenig Verständnis oder Ahnung vom Verarbeiten oder auch welche Teile es gibt. Das ist ja eine Wissenschaft, wenn ich mir jetzt ein Rind anschaue, eine Wissenschaft, wie viele Teile und welcher Teil wofür besonders geeignet ist und was ich alles essen kann und nicht nur die Edelteile. Ich kann wahrscheinlich auch bei einem Experten, bei einem Fleischhauer oder bei einer Fleischhauerin, die heute wieder aufsperren wird, oder bei den Rängelschwestern, bleiben wir dort, die beraten halt und können halt auch helfen, was tue ich denn jetzt mit dem Ding? Und ich sage, ich habe diesen und diesen Anlass, das ist die Anzahl der Personen. Was empfiehlst du mir, was ich kaufe? Vermute ich jetzt, oder?
Genau. Also ich denke, genau so. So passiert's und das dann das ist quasi der unique selling point.
Ja, genau. Und das war legitim.
Wir haben ja im Zuge der Ausstellung ein Interview gemacht und dieser USP.
Habe ich es gut erraten, weil den Teil hatte ich nicht gelesen oder gesehen. Aber das ist irgendwo naheliegend, muss man sagen, das ist jetzt auch keine Wissenschaft, darauf zu kommen. Vielleicht zum Abschluss, wir stehen da vor einem Plakat, vegane Gesellschaft Österreichs. Und Sie haben am Anfang gesagt, zu Beginn unseres Rundgangs, es waren die Tierschutzorganisationen schon da und es waren die Fleischerinnung war schon da und alle sind in irgendeiner Form gut damit und finden die Ausstellung informativ. Das ist ja schon mal schön, weil jetzt kann man sagen, alles, was polarisiert, sorgt für Interesse, aber ich versuche ja in meinem Podcast immer wieder ein bisschen die Polarisierung wegzubringen durch Information und eine Leidenschaft für Fakten und seine eigenen Gedanken zu entwickeln. Kriegen Sie auch Beschimpfungen zur Ausstellung? Also polarisieren Sie ungewollt trotzdem irgendwo? Oder was auf der anderen Seite gefragt? Zweite Frage, was ist Ihr Wunsch auch, dass die Ausstellung erreicht in der Diskussion zum Thema Fleisch?
Also zum Ersten, das ist etwas, über das wir auch im Vorfeld viel nachgedacht haben. Wie werden die Reaktionen ausfallen, von welcher Seite auch immer? Könnten die heftig ausfallen? Könnte es zu Protesten hier in der Ausstellung kommen? Also das haben wir uns durchaus überlegt.
Das könnte auch sein. Also wie man auch aktivistische damit umgehen,
Geschichten. Was man zulässt, was man nicht zulässt. Ja. Bis jetzt war es hier in der Ausstellung absolut nicht der Fall.
Okay.
Das Einzige, was ich berichten kann, wir haben ein große Plakatwand beim Schottentor. in dieser Passage zur U2. Und da hat jemand was dazu gepickt, ja.
Okay.
Zu
unserer großen, na gut, das ist
genau,
Verhalten.
Genau. Aber was eher Kleines, ja. Also
angesichts der aktuellen Ausdrucksformen ist es sehr verhalten.
Genau, genau. Also, aber ansonsten, wir haben natürlich immer wieder, also in den ganz anderen Ebenen, also wir kriegen halt im Besucherinnenbuch, ja, oder auch E-Mails, wo sich Menschen darüber äußern, dass sie es gern etwa in die eine oder andere Richtung ein bisschen mehr oder weniger gehabt hätten.
Okay.
Aber das ist bis jetzt auf einer relativ sachlichen Ebene geblieben. Also, dass sich natürlich Menschen, die sich sehr für Tierschutz einsetzen, natürlich gern ein paar Bilder von problematischer Massentierhaltung gesehen hätten, die wir hier nicht zeigen. Ist auch sehr verständlich.
Gut, das macht
ja
die Realität. Wir haben gerade wieder einen Fall eines Schweinemästers im Weinviertel, wo Mitarbeiter, die mittlerweile entlassen wurden, ganz ekelhafte Dinge mit den Tieren tun. Also klassisches menschliches Versagen. Ich glaube, da überholt die Realität leider eh dauernd die Möglichkeiten einer Ausstellung. Und mein Eindruck ist ja, sie wollen nicht weiter polarisieren, sondern vielleicht ein bisschen zum Nachdenken und zum Informieren anregen. Was sehen Sie, wie sehen Sie die Rolle von der Ausstellung? Wie soll das eine künftige oder aktuelle Diskussion zum Thema Fleisch vielleicht auch emotionalisieren?
Entemotionalisieren, also ganz klar. Also das war der Punkt, wo wir uns gedacht haben, wenn man vielleicht ein bisschen mehr zum gegenseitigen Verständnis auch beitragen kann. Ja. Also warum gerade beim Fleisch einfach viele Menschen sich so überhaupt nicht vorstellen können, das wegzulassen oder zu reduzieren. Mhm. Das hat ja auch diese lange Geschichte. Das hat diese wahnsinnig, es ist ja erst seit, also wenn man sich das anschaut, dann ist es eigentlich erst ein paar Jahrzehnte so, dass sich wirklich große Teile der Bevölkerung Fleisch so oft leisten können. Heute ist es natürlich so, dass es viel zu oft und zu günstig und so weiter verfügbar ist. Aber
wir feiern immer noch ein bisschen, dass wir es uns leisten können,
genau,
oder?
Genau, genau. Und das hat aber diese lange Geschichte, dass Fleisch einfach das Lebensmittel war, das längste Zeit am wenigsten für alle verfügbar war.
Ja.
Dadurch ein großes Distinktionsmittel war und dadurch aber auch sehr erstrebenswert. Und das ist irgendwie immer noch
in uns drinnen.
Ja. Mhm. Und bei uns ist es ja heute total ambivalent. Ja. Es ist irgendwie so verfügbar, dass es überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Aber gleichzeitig, gerade bei besonderen Anlässen, wird es immer noch aufgetischt. Wird damit
Sonntagsbraten.
Es ist das Besondere immer noch. Und gleichzeitig ist es aber ein großer Diskussionspunkt geworden. Ne? Und ich denke mal, wenn man hier auch zeigt, wie lange die Geschichte der vegetarischen Bewegung hier schon ist, dass das nichts ist, dass es sich gerade erst die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, sondern dass es über 150 Jahre oder noch länger teilweise, aber vor allem in Wien 150 Jahre schon eine Rolle spielt, ja, ich denke, kann man da vielleicht einfach alle möglichen Seiten hier dazu anregen, einfach die andere Seite vielleicht aber mit anderen Augen zu sehen ein bisschen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.